先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Auf Deutsch, willkommen im Thomases Club. Heute mit Vincent von Wroblewski aus Berlin, den wir eingeladen haben als Übersetzer. Er ist Übersetzer nicht nur in dieser einfachen Form, dass er übersetzt. Ich würde mal sagen, seine ganze Person ist der Übersetzung zwischen Deutschland und Frankreich in Sachen Philosophie gewidmet. Dem wollen wir heute ein bisschen nachfragen. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke. Ja, Herr Wroblewski, schönen Tag und willkommen auch zum Thomas von meiner Seite. Lassen Sie mich bitte Sie kurz einmal vorstellen, damit wir so vielleicht erstmal in das Gespräch kommen. 1939 sind Sie geboren als Sohn eines Rotfrontkämpfers und einer deutsch-jüdischen Kommunistin im französischen Exil und dort auch aufgewachsen. Nachdem eben Ihr Vater gestorben ist und der Zweite Weltkrieg vorbei war, sind Sie mit Ihrer Mutter 1950 in die DDR umgezogen, ausgewandert, weil es laut der Mutter im Westen eben mehr die Nazis gab und die DDR sozusagen die bessere Alternative gewesen wäre. Mit 15 haben Sie angefangen zu dolmetschen. Mit 19 waren Sie das erste Mal auf einer internationalen Konferenz dazu und haben eben in den 60er Jahren halt unterschiedliche Länder bereist, eben auch als Dolmetscher, Vietnam und Marokko unter anderem, was ja eben als DDR-Bürger eben nicht unbedingt sehr gängig war. Und haben 1959 dann an der Humboldt-Universität in Berlin Romanistik unter anderem angefangen zu studieren. Sie sind, wie Herr Schneider Sie gerade auch eingeführt hat, ein sehr bekannter Sartre-Übersetzer und Präsident der Deutschen Sartre-Gesellschaft und Mitherausgeber eben der Sartre-Edition im Rowohlt Verlag. Die erste Frage von mir wäre dazu, es scheint, also ich habe in einem Interview gelesen, dass es Ihr Lebenstraum war, Sartre ins Deutsche zu übersetzen. Wann und wie begann eben Ihre Liebe zu Sartre? Wann hat das angefangen?
Ja, erstmal danke für diese Vorstellung. Ich bin etwas verblüfft, was Sie alles so wissen.
Ja. Das war auch schön. Das Internet ist groß.
Ja, wann habe ich angefangen? Wann ist mir Sartre begegnet? Das war in der Oberschule, so in der 11. Klasse. Ich will das nicht zu ausführlich jetzt machen. Ich hatte eine Mathematiklehrerin, mit der ich in Spannung war. Und eines Tages löste sich ein Fenster von oben und fiel herab auf sie und machte einen tiefen Schnitt und sie sank zusammen, blutend. Und ein Mitschüler und ich waren die Ersten, die zu ihr stürzten und ihr halfen. Ich glaube sogar Hemd zerrissen, ganz tapfer und sie verbanden. Und das hat sie sehr beeindruckt, weil wir ständig im Streit waren. Und daraufhin hat sie uns zwei Theaterkarten geschenkt für Theater unserer Auswahl. Und da wurde gerade Nekrassow von Sartre gespielt. Und das war das erste Stück, was ich von ihm sah. Und das hat mich dann sehr beeindruckt. Vorher muss ich noch sagen, hatte mein bester Freund in der Klasse eine Mutter, die die Leihbücherei leitete gegenüber. Und da hörte ich, da ist ein Buch, was da erschienen ist und zurückgenommen wurde. Und es ist zurückgenommen worden, weil es pornografisch sei. Und das interessierte mich als 15-, 16-Jähriger natürlich ganz besonders. Und das war Sartres Kindheit eines Chefs. Und das habe ich mir dann ausgeliehen und so begann ich mit Sartre vertraut zu werden. Und dann habe ich im Studium über ihn gearbeitet und so weiter.
Ja. Die Veranstaltung haben wir genannt Französisches Denken.
Ja. Ja.
Und dieses Faszination für Sartre scheint ja offensichtlich aus irgendeiner Form von Differenz, die Sie halt wahrgenommen haben halt in dem Theaterstück von Sartre zu dem, was Sie halt in der DDR eben kannten oder eben auch kennengelernt haben, entstanden zu sein. Und da die Frage, gibt es etwas Bestimmtes, was eben das französische Denken im Unterschied zum deutschen Denken auszeichnet? Also ist es, also was macht das französische Denken so interessant für Sie?
So global kann man das wohl schwer sagen, aber am Beispiel Sartre zum Beispiel. Mhm. Sartre ist jemand, der den Geist der Ernsthaftigkeit ganz und gar nicht mag, also sich selbst ernst nehmen zu sehr. Und das war etwas, was sehr im Kontrast zum Beispiel für mich zum deutschen Denken der Umgebung stand. Und das war mir sehr angenehm, zum Beispiel über einen Abstand zu sich selbst, einen kritischen haben zu können, fähig sein, über sich selbst zu lachen und so weiter.
Die Frage nach dem Französischen, wenn wir schon gleich auf dieses Thema losgesteuert sind, nochmal vertiefend. Du hast ja dann sehr früh Französisch gesprochen, gelernt. Oder wie war das?
Ich habe zunächst nur Französisch gesprochen in meinen ersten 10 Jahren und ich habe Deutsch dann gelernt, als ich nach Berlin kam.
Ja. Und den Sartre dann auf Deutsch kennengelernt in deutschen Theatern?
Zunächst, ja.
Ja, das ist übrigens, glaube ich, ja eine Geschichte, da ist gar kein großer Unterschied zwischen West und Ost, weil Sartre war einfach der Dramatiker der Stunde in den ersten, vielleicht im ersten Nachkriegsjahrzehnt und darüber hinaus, oder?
Er war natürlich im Westen bekannter und das war in der DDR, hat er sich mit Verzögerung und nur teilweise ist er dann angekommen, obwohl also sein Theater fast vollständig doch rezipiert wurde recht früh.
Auch die kommunismuskritischen Stücke?
Naja, also gerade, wenn ich sagte, nur teilweise, zum Beispiel Die schmutzigen Hände, ist in der DDR erst 89 erschienen beim Reklamverlag. Das war eine Ausgabe, die ich dann machen konnte mit einem Nachwort und die ist natürlich dann völlig untergegangen im Vereinigungsprozess. Ja. Das fiel dann nicht mehr auf, dass das war.
Aber wenn du jetzt Sartre im Theater gehört hast, das hat dich interessiert, du wolltest dann sicher mehr wissen, hast du ihn dann gleich auf Deutsch gelesen oder Französisch?
Na, erstmal war er mir nur Deutsch zugänglich, aber und während des Studiums dann natürlich hatte ich dann Zugang zur Staatsbibliothek und so weiter. Dann konnte ich, und das war auch sehr komisch, danach fragst, in der Staatsbibliothek in Berlin gab es zur DDR-Zeit die sogenannte Rotkreisliteratur. Ich weiß nicht, ob das in Leipzig sowas bekannt ist. Also man unterschied die Bücher, die einen roten Kreis auf dem Rücken hatten, die wurden nur ausgeliehen für wissenschaftliche Zwecke. Das war also im Grunde eine Form von Zensur. Es konnte nicht jeder, wenn man das als Student haben wollte, brauchte man vom Professor, der zuständig war, eine Bescheinigung, dass man das Buch für wissenschaftliche Arbeit braucht. Und dann hatte man Zugang zu dieser sogenannten Rotkreisliteratur. Aber bei Sartre, die deutschen Ausgaben trugen oft, die philosophischen vor allem, die hatten den roten Kreis, die französischen nicht. Also man ging wohl davon aus, wer das Französisch lesen kann, der ist sowieso verloren und da braucht man nicht diese Verbote zu machen. Also insofern war es dann einfacher, das Französisch zu lesen auch.
Und wenn jetzt sich mit Sartre dann sozusagen auch ein französisches Philosophieren öffnet, dann ist das ja ein sehr spezielles Philosophieren, weil das zum Beispiel ja sehr stark von der deutschen Philosophie geprägt war. Ja?
Ja.
Sartres Lehrer sind im weitesten Sinne Husserl und Heidegger, jedenfalls am Anfang gewesen. Mhm. Und wie ging das dann sozusagen, wir wissen ja schon, bis heute ist Sartre ein Schwerpunkt deiner Arbeit und auch deiner Textarbeit und so. Welches waren die anderen sozusagen Horizonte im französischen Denken, die dich noch beschäftigt haben oder interessiert haben?
Ich habe Romanistik und Philosophie studiert und was mich sehr auch gefesselt hat und interessiert, war auch die französische Philosophie des 18. Jahrhunderts, die Aufklärung. Das hat natürlich Diderot, Rousseau und Montesquieu und so weiter, Montaigne. Und diese Autoren, die waren natürlich auch sehr spannend.
Also das ist schon für jemanden, der, also wenn ich mich jetzt mal als Gegenbeispiel da zitieren darf, ich habe auf der Schule Französisch gehasst, die arme Französischlehrerin, da ging es sehr schlecht. Ich wusste nicht mit dieser Sprache was anfangen, bis ich dann im Studium entdeckte, dass mich die Philosophie schrecklich interessiert. Mhm. Und dann habe ich es gelernt. Und dann war ich in Frankreich. Und seitdem denke ich auch darüber nach, warum das so schrecklich spannend ist, das französische Philosophieren. Und du hast es jetzt schon gesagt, da sind einmal die Aufklärer, die doch ein bisschen anders sind, auch radikaler als die Deutschen. Voltaire, Diderot, dann Rousseau mit einer immens spannenden, tiefen Philosophie. Im 19. Jahrhundert ist vielleicht nicht so viel los.
Nee.
Ja, da sind die Schriftsteller Balzac und Zola vielleicht ein bisschen prominenter. Aber dann geht es eben im 20. Jahrhundert mit dieser Rezeption von Husserl, die in Frankreich sehr viel stärker ist und sehr viel kontinuierlicher auch dann war als in Deutschland. Dann kommt der Sartre da rein, der aus Heidegger etwas macht, was in Deutschland niemand hingekriegt hätte, ja, nämlich einen sozusagen Freiheitsphilosophen. Und dann kommen natürlich nach Sartre, und deswegen für Menschen wie mich ist das ja auch ein Sprung zurück. Sartre, da muss ich über die Poststrukturalisten zurückspringen, ja. Also Deleuze, Foucault, Derrida und so weiter, das sind ja dann die neueren Philosophen. Ja. Bei all diesen Philosophen, und das trifft ja auch auf Sartre zu, ist das Akademische nicht sehr prominent.
Ja, ich wollte nochmal zurück zum 18. Jahrhundert, weil da schon etwas, was für mich auch faszinierend war, eine Besonderheit der französischen Philosophie ist, die bis ins 20. Jahrhundert und dann zu Sartre weitergeht, nämlich eine enge Verbindung von Philosophie und Literatur. Wenn man Diderot nennt, wenn man Rousseau nennt, wenn man Voltaire nennt, da ist ein philosophisches Werk, da ist aber auch ein literarisches Werk. Und das hat man natürlich bei Kant und bei Hegel und bei Fichte und so weiter im Deutschen nicht vergleichbar. Und für mich war auch also die Faszination für Sartre und dann auch für diese Autoren des 18. Jahrhunderts, das war die enge Beziehung von Philosophie und Literatur. Weil ich habe ja angefangen, Romanistik zu studieren. Also mein erstes Interesse war eigentlich Literatur und die Vorstellung zu schreiben, Schriftsteller zu werden und so weiter. Und dann die Erfahrung, dass im Romanistikstudium alles, was mit Literaturtheorie, ästhetischer Theorie und so zu tun hatte, recht dünn war. Und daraufhin entschied ich mich, als zweites Fach noch Philosophie zu machen, was ich dann ganz machte. Es hatte noch einen kleinen Nebengrund, den ich noch nennen kann. Wer in der DDR studiert hat, weiß, dass in jedem Studium noch das sogenannte GEWI-Grundstudium da war, gesellschaftswissenschaftliche, also ein Marxismus-Leninismus auf niedrigem Niveau im Grunde für jeden Student, egal ob Biologie oder Medizin oder Physik. Und es gab eine Möglichkeit, diesem Studium zu entgehen, indem man es gewissermaßen übertraf, nämlich Philosophie zu studieren. Als Philosophiestudent hatte man dieses GEWI-Grundstudium nicht, denn man hatte ja die Philosophie. Und das war mit ein Motiv auch für das Studium der Philosophie, aber nicht das vorrangige.
Also lieben Sie den Belletristen Sartre mehr als den Philosophen?
Zunächst war das wahrscheinlich so. Aber das hat sich dann vielleicht nicht unbedingt verschoben, aber für mich ist das, ich trenne es nicht. Also selbst natürlich sind seine philosophischen Werke nicht von der Lesbarkeit der literarischen Werke. Das Sein und das Nichts, wenn Sie sich das vorgenommen haben, oder die Kritik der dialektischen Vernunft, das liest sich natürlich nicht wie der Ekel oder die Wörter oder seine Erzählung. Oder wie sein Theater, was man ja auch lesen kann. Aber man sieht auch in den philosophischen Arbeiten von Sartre, und das ist vielleicht auch wieder eine Besonderheit französischen Denkens, auch da spielt der Stil eine Rolle, gibt es literarische Exkurse, es werden Beispiele ausgeführt, die doch sehr literarisch auch sind.
Denken Sie, dass es, dass diese Zweigleisigkeit quasi, also auf Literatur und eben in der Philosophie zu arbeiten, dass das die eigentliche Form halt des philosophischen Daseins eben auch ist, also dass man eben tatsächlich nur so philosophische Gedanken halt transportieren kann?
Nein, das würde ich nicht sagen. Man kann natürlich auch streng systematisch arbeiten und man kann sich, die Philosophie ist ja ein sehr breites Feld und mit sehr vielen verschiedenen Zugängen und das ist ein möglicher, aber ich wollte nur damit betonen, meiner Ansicht nach ist diese Verbindung, diese Enge, die ist für Frankreich etwas Besonderes und sie ist ausgeprägter als in Deutschland, womit überhaupt nicht ein Philosophieren, was von naturwissenschaftlichen Problemen ausgeht, oder ein Philosophieren, das ein politisches Philosophieren ist, herabgesetzt wird.
Aber vielleicht hat deshalb auch Sartre tatsächlich eben ein relativ großes Publikum gefunden, weil er eben letztendlich dadurch...
Ich denke, Sartre ist bis heute ein einmaliger Fall, auch insofern, als es keinen Denker gibt, der ein so breites Werk hat, der also sowohl als Romanautor voll gültig dasteht, als Theaterautor, als Essayist, als politisch engagierter Mensch, als Kunsttheoretiker, als Literaturtheoretiker und eben auch als Philosoph. Bei allen anderen ist das doch mehr eingeschränkter oder auf bestimmten Gebieten davon.
Ich kann mich noch erinnern, wann Sartre gestorben ist, weil das war eine Party in Berlin und plötzlich hieß es, Sartre ist tot, 1980.
Ne? 80,
ja. Jetzt hast du dann Sartre ja über eine lange Zeit hinweg miterlebt. Der Mann war ja nicht leise. Ja? Der ist ja dauernd aufgetreten, der hat ja auch geredet, polemisiert, der war sehr umstritten.
Ja,
es wurden Bomben gelegt, um ihn in die Luft zu sprengen.
Ist ja nach wie vor sehr umstritten.
Ja. Also das ist aber wie war das? Jetzt frage ich einfach mal so aus Kuriosität. Also diese Zeit zwischen 1950 quasi und 1980, die verschiedenen Positionen, die Sartre auch einnahm, seine Liebelei mit den Kommunisten und dann wieder nicht und so weiter. Hast du das sozusagen miterlebt und mitgelitten oder war Sartre sozusagen schon gleich so eine Art Klassiker?
Nein, das habe ich schon miterlebt. Ich denke, ja klar, das wirkte sich auch auf die Rezeption und die Möglichkeiten, zum Beispiel in der DDR, mit ihm etwas zu machen. Also es gab da eine klare Haltung oder wie soll ich sagen, eine Haltung gegenüber Sartre, eine offizielle von DDR-Seite, wo man zum Beispiel in den Jahren 52 und 56, wo er mehr oder weniger als Weggefährte der Kommunisten galt, wo er sich stark in der Friedensbewegung, in der Internationalen engagierte, da wurde er einerseits hofiert und andererseits aber als der idealistische Philosoph verdammt. So dass man seine literarischen Werke zwar veröffentlichte und ihn schätzte als Bündnispartner, aber als Philosophen ganz und gar nicht. Und diese Ambivalenz, die blieb immer bestehen bis zum Ende, mit Verschiebungen natürlich.
War er jemals in der DDR?
Er war in der DDR mehrfach, ja. Das ist übrigens selbst in Frankreich unter Sartre-Forschern wenig bekannt. Zum Beispiel, dass er sich mehrfach auch mit Brecht getroffen hat. Er war, ich glaube, 51 das erste Mal, oder noch? Nein, Moment. Also DDR war es nicht, aber es war immerhin schon Berlin, als es noch
offen war.
Es war im Dezember 48, ist er das erste Mal zur Uraufführung der Fliegen. Ich glaube in Köln oder ich weiß nicht wo, und in Berlin. Und da gibt es eine interessante Geschichte, das ist Dezember 48, Januar 49, im Grunde ein Endpunkt von einer Entwicklung, die dann mit dem Kalten Krieg unmöglich wurde. Es gab ein öffentliches Gespräch von Intellektuellen aus Ost- und West-Berlin im Ostberliner Club Die Möwe. Das war der Club der Film- und Theaterschaffenden. Und Sartre und Beauvoir waren zur Uraufführung der Fliegen gekommen und haben dort in der Möwe eine Diskussion geführt mit, eben wie gesagt, Schriftstellern, Philosophen aus Ost und West. Das gab es denn später nicht mehr.
Ja, also du bist ihm auch nicht begegnet, oder?
48 war ich 8 Jahre alt.
Ja, ja. Also,
nee, weil so früh reif war ich nur auch wieder nicht.
In der Bundesrepublik hat ja Sartre dann schon einen Punkt gemacht. Er hat ja Stammheim besucht, ne?
Ja.
Und hat sozusagen die Terroristenfrage, da war er auch nochmal politisch gefragt, auch nicht geliebt von den Autoritäten. Ja. Aber das meine ich eben damit, dass er sich da einmischte.
Ich hatte, 48 war das erste Mal, das war es nicht das letzte, dass er in Berlin in der DDR war. Denn 51 war er dann zu einer Sitzung des Weltfriedensrats in Berlin und da traf er sich auch mit Brecht. Und sie haben auch gesprochen, sie haben dann etwas organisiert, was nicht so öffentlich war. Das war noch die Hoffnung, dass Intellektuelle aus Ost und West etwas gemeinsam tun können. Vor allem gegen die Atombombengefahr, gegen die Atomkriegsgefahr und für den Frieden. Und die haben in Knokke-le-Zoute in Belgien 54 ein Ost-West-Treffen von Schriftstellern organisiert. Und daran nahmen aus der DDR Brecht und Segers teil. Und eben Sartre und Beauvoir und aus Frankreich. Und
war die kurze Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg.
Ja, es war schon ein kalter Krieg, aber es waren noch die Versuche. Und Sartre hat ja da mehrfach solche Versuche gemacht, auch die Literatur und die Kunst zu engagieren gegen diese Tendenz des Blockdenkens und so weiter. Es gibt ja auch seine berühmte Rede die er in Moskau gehalten hat für die Abrüstung der Kultur, die dann in Ostberlin von der Zeitschrift Sinn und Form veröffentlicht wurde, übersetzt von Stefan Hermlin übrigens, und die dann auch bei den Öffentlichen gar nicht gern gesehen wurde. Das war.
Wenn wir noch bei Sartre sind, dann will ich mal die Frage anschließen, wann bist du dann zum ersten Mal mit Sartre-Übersetzungen betraut worden und wie kam das überhaupt?
Mit Sartre-Übersetzung betraut worden wurde ich nach 90. Und zwar war das so, dass Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, die ausschließlichen Rechte für diesen gesamten deutschsprachigen Gebiet hatte. Also auch für Österreich und Schweiz, aber auch für die DDR. Sodass außerhalb von Rowohlt dann durch die Verträge mit Gallimard niemand anderes Sartre herausgeben konnte. Und bei Rowohlt hat bis früher gab es dann verschiedene Übersetzer, aber dann hat in der letzten Phase, in der längeren Traugott König, die Verantwortung gehabt für die Übersetzung und die Herausgabe von Sartre. Und Traugott König starb 1990. Und Rowohlt, ich war dem Verlag Rowohlt schon bekannt, weil die DDR-Ausgabe, da konnte ich zwar nicht übersetzen, aber ich habe dann von den 80er Jahren an Nachworte geschrieben und diese Ausgaben, die die DDR übernommen hat, begleitet und war bei Rowohlt bekannt. Es lief so, dass die DDR-Ausgaben genehmigt werden mussten von Rowohlt, auch meine Nachworte. Und dann lief das meistens so, dass ich mit Traugott König in Verbindung stand, korrespondierte und er hat nie was gegen meine Texte einzuwenden gehabt und nie irgendwas vorgeschrieben, aber ab und zu sagte er, Sie haben jetzt hier eine ältere Ausgabe benutzt, können Sie bitte die neuere benutzen? Und dann antwortete ich ihm, ja gerne, aber die habe ich nicht. Und dann bekam ich die geschickt. Und 87 gab es dann in Frankfurt einen großen internationalen Sartre-Kongress, organisiert von der Goethe-Universität und von Rowohlt. Und zu dem wurde ich eingeladen. Und mit vielen Schwierigkeiten, bis zu einer Eingabe an Honecker und so weiter, gelang es mir dann endlich, dahin fahren zu können. Und dann lernte ich bei dieser Gelegenheit Traugott König das erste Mal dann auch persönlich kennen und die Rowohlt-Leute und die internationalen Sartre-Forscher, die französischen und anderen. Und seitdem habe ich dann Kontakt gehabt. Und als 1990 Traugott König starb, hat dann der Rowohlt-Verlag gefragt, ob ich das fortsetzen möchte.
Nur weil wir direkt dabei sind, dieses Fortsetzen der Übersetzung, das bestand zum Teil in Neuübersetzungen von noch nicht übersetzten Teilen, aber auch von, wie soll man sagen, ja, Neuübersetzen schon übersetzter Teile. Das hat ja Traugott König auch gemacht. Also das ist ganz häufig so, man kennt das auch aus den Texten von Deleuze oder Foucault, im ersten Schwung wird viel übersetzt, weil die Nachfrage sehr groß ist und dann aber nicht immer so gut. Und dann gibt es, wenn man Glück hat, eine zweite Phase. Ja, und bei Sartre war diese zweite Phase dann Traugott König, der auch große Werke einfach noch
zum Beispiel neu, das Sein und das Nicht.
Völlig neu übersetzte, sodass man das dann auch besser lesen konnte, anders lesen konnte.
Ja, es ist nicht nur bedingt durch die erste Euphorie und man will es schnell übersetzen, sondern es geht tiefer, denke ich, der Unterschied. Wenn man die ersten Sartre-Übersetzungen sich ansieht und Ausgaben, dann sind die sehr geprägt von der Nachkriegsideologie im Westen Deutschlands. Und die besteht unter anderem darin, dass als Fortsetzung noch aus der Nazizeit zum Beispiel Fremdwörter verpönt sind. Also in der Nazi-Zeit, das wird vielleicht ein anderer wissen, Fremdwörter waren tabu, man musste alles eindeutschen, bis zur lächerlichen Form, ne? Wie die Nase wurde zum Gesichtserker und der Revolver zum Meuchelpuff und was weiß ich, so für solche ähnlichen Versuche. Und das war sehr stark, hatte sich sehr ausgewirkt, auch auf die Übersetzung von Sartre. Beispiel, dass man ein Wort, was heute für uns völlig geläufig ist und Teil der deutschen Sprache geworden ist, wie zum Beispiel Engagement. Ein Engagement, das war in den 50er Jahren als Fremdwort unmöglich. Da wurde denn eine Verpflichtung, Bindung, sonst was genommen. Oder die Eigentlichkeit, die von Heidegger kommt, auf Heidegger und so weiter konnte man noch zu sprechen kommen, die bei Sartre und durch Heidegger-Übersetzungen in Frankreich Authentizität war, also Authentizität. Die wurde rückübersetzt in Eigentlichkeit, wo es eigentlich schon eine Sinnverschiebung gegeben hatte. Also, aber Authentizität traute man sich nicht. Und viele, es gäbe viele Beispiele dafür. Und in der Tat habe ich dann auch Neuübersetzungen gemacht. eine, unter anderem eine Neuübersetzung seines bekanntesten vielleicht einführenden Textes, ein Vortrag von 1945, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Der vorher erschienen war schon mit Fragezeichen, was nicht korrekt ist. Und das habe ich neu übersetzt und das war auch, ich könnte mit Wovereit sagen, es war auch gut so. Und dann, oder zum Beispiel Question Method, die Methodenfrage, das ist die Einleitung zur Kritik der dialektischen Vernunft und die war in der ersten Form, war die getrennt worden, rausgenommen worden aus der Kritik der dialektischen Vernunft und als Taschenbuch erschienen Marxismus und Existenzialismus und auch da war vieles im Argen, das habe ich auch neu übersetzt, aber ich habe auch den Mythos Sisyphos von Camus neu übersetzt, wo wollte so. Auch das war nötig, ja.
Wenn Sie die ganze Zeit, also Sie haben ja in der DDR gelebt und letztendlich hat die weniger brauchbaren Übersetzungen halt von Sartre letztendlich sozusagen ertragen müssen in einer gewissen Hinsicht. Die Rechte lagen ja beim Rowohlt Verlag und dementsprechend konnten Sie halt da auch nicht offiziell quasi daran mitwirken, also bei der Übersetzung dann letztendlich. Als die Wende kam, wie haben Sie das dann halt erlebt? Also haben Sie das schon wahrgenommen als die Möglichkeit, dass sich da ein Fenster für Sie öffnet oder haben Sie überhaupt nicht, also den Gedanken gar nicht irgendwie gefasst, sondern einfach nur das Ereignis?
Ja, die Wende war nicht nur ein Fenster, sondern große Türen, die sich geöffnet haben, das ist schon wahr. Und allerdings muss ich sagen, gab es eine gewisse Übergangsphase. Ich weiß nicht, ob Sie das so mitbekommen haben. In den letzten Jahren der DDR war es zunehmend so, dass Intellektuelle und Künstler dann auch etwas großzügiger behandelt wurden und viele Visa bekamen, um in den Westen zu fahren. Bei mir war es spät, 88 begann es. Also 87, als ich durchgesetzt habe, dass ich dann nach Frankfurt kam, das war ein bisschen ein Präzedenzfall. Und dann sah ich, dass man zum Beispiel, ich war damals in der Akademie der Wissenschaften, dass man einfach einen Antrag stellen kann, um in West-Berlin in der Bibliothek zu arbeiten mit der Begründung, dass man die Bücher im Osten nicht findet, was ja auch oft zutraf. Und dann bekam man tatsächlich, wenn man keine Devisen beanspruchte und so weiter, dann bekam man zum Beispiel 10 Visa. Und ab 88 hatte ich also schon eine gewisse Freizügigkeit. Aber es war natürlich ganz was anderes dann, als dann die Grenze nicht mehr so war. Und 1990 gleich, also im Frühjahr war ich dann 3 Monate in der Pariser Universität. 8 hatte ich dort eine Gastdozentur sozusagen und ab September 90 für ein Jahr in Washington ein Stipendium und so, also ja. Das habe ich dann genutzt.
Aber Sie sind ja davor auch schon häufig gereist. Also ich zum Beispiel 65 haben Sie ja tatsächlich auch mal Sartre hat die
alles wissen. Ja. Das stimmt. Ja. Also 65, ja, das war die eine Gelegenheit, wo ich Sartre mal für eine Stunde so etwa so gegenüber gesessen habe, aber nicht allein. Durch einen besonderen Umstand. 1965 fand in Helsinki ein Weltfriedenskongress statt. Und die DDR, wie Sie ja vielleicht wissen oder gehört haben, die litt während ihrer ganzen Geschichte unter Devisenknappheit. Und das führte dazu, dass die verschiedenen Länder, vor allem des Ostens, die mussten das finanziell tragen, diese Weltfriedenskongresse. Und die DDR mit ihrer Devisenknappheit hat einen anderen Weg gefunden. Die schickte eine komplette Dolmetschermannschaft nach Helsinki als ihren Beitrag. Und zu der gehörte ich. Ich war also sozusagen so als Gastarbeiter oder damals bei diesem Kongress, um da zu dolmetschen. Das war der Teil des DDR-Beitrags. Und Sartre war bei diesem Kongress. Und ich war natürlich sehr darauf aus, ihn zu sehen. Und ich habe dann erfahren, da gibt es eine Pressekonferenz mit ihm und habe mir ein kleines so ein Radio gekauft, gebraucht für das Taschengeld, was wir hatten und habe mich da eingeschlichen als Journalist. Und dann saß ich ihm gegenüber. Leider konnte ich nicht bis zum Ende bleiben, denn sonst hätte ich das Flugzeug verpasst. Und in dem Moment wollte ich nicht deshalb republikflüchtig werden. Also,
aber haben Sie da jemals dran gedacht? Also ich meine, republikflüchtig ja, tatsächlich eben.
Ja, gewiss, aber das ist dann immer, wenn man das dafür sich entschieden hätte, wenn ich... Das war dann eine Entscheidung ohne Rückkehr. Das hieß, dann seine Mutter verlassen, seinen Bruder verlassen. verlassen, seine Freunde verlassen und so weiter. Und da überlegt man sich das doch.
Wir kennen uns ja, weil wir gelegentlich Veranstaltungen machen mit aktuellen, lebenden französischen Denkern, Schriftstellern und so weiter. Du bist hier auch in Leipzig gerade sehr bekannt, im literarischen Herbst zum Beispiel, im letzten Oktober waren hier ganz viele Veranstaltungen. Das Übersetzen ja, dieser französischen Diskussionsbeiträge, da schwingt ja sehr viel mit. Das ist ja eine Übersetzungsarbeit, die besteht natürlich darin, dass man einen deutschen Satz für einen französischen und umgekehrt finden muss. Du übersetzt ja in beide Richtungen. Das ist ein Geschäft, das, wenn man das live macht, ja, eine enorme Anstrengung erfordert und eine enorme Konzentration. Mhm. Und eben auch das Wissen darum, dass man häufig nicht direkt wörtlich übersetzen darf, sondern man muss den Ton auch mit übersetzen und die Absicht oder so. Du kamst mir immer so vor, wie wenn du tatsächlich in diesen beiden Sprachwelten lebst, dem Deutschen und dem Französischen. Was ist an der französischen Sprach- und Denkwelt so anders? Ich meine, ich könnte das auch beantworten, aber ich frage dich jetzt. Ja?
Da wäre ich neugierig. Ich bin nicht sicher, ob ich das weiß. Was ist da anders?
Naja, wir hatten vorhin, um das anzuknüpfen, den Hinweis, dass französische Denker auch Literaten sind. Sagt auf Deutsch, sie können auch besser formulieren als vielleicht der eine oder andere Professor. Sie sprechen auch zu einem größeren Publikum. Sie haben auch ein Bedürfnis der Ansprache. Ja. Es gibt in Frankreich, was mich immer fasziniert hat, eine sehr viel größere Bereitschaft, sofort auch philosophisch zu argumentieren und zu diskutieren. Mhm. Hat natürlich damit zu tun, dass Philosophie in Frankreich schon immer Schulfach war und man also immer dort auch das Essay-Schreiben übt, ja, was in deutschen Universitäten bis heute nicht verlangt wird, dass man anständige Essay mit 3 Punkten geschrieben wird und so. Dass man ein Argument entwickelt und zwar relativ spontan, aber auch vertieft und mit Anspielungen an die Literatur und so weiter. Ist das etwas, was du selber noch mitbekommen hast? Wohl eher nicht, ja, weil die höhere Schule
doch, hast du dann... Also, ja, ich habe nicht die höhere Schule, aber selbst in der Grundschule wurde auf die Fähigkeit der Redaktion, des Stils schon geachtet. Ja, da hast du recht, schon in der Grundschule, ja. Das ist... Ja. Ich hatte die Frage nicht so verstanden. Ich dachte innerhalb der Sprache. Aber
wenn es in der Grundschule schon war, dann wundert es einen dann doch, dass nicht auch mehr Philosophen
aus dem Franzosen. Und ich denke, Frankreich steht in einer Kontinuität, die Deutschland nicht hat. Einer Kontinuität von Rhetorik, die ziemlich ungebrochen von den Griechen über die Römer in Frankreich bis in unsere Tage geht. Okay. Meinst du nicht?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber von der Aufklärung vielleicht schon.
Ja, ja, aber ich denke schon, dass das seit den Griechen da ist.
Und auch es funktioniert ja in zweierlei Hinsicht. Ja. Also die Philosophen nehmen auch zu zeitgenössischen Fragenstellung. Ich meine, das war auch unter anderem eine große Attraktivität von Sartre, ja, dass er so über seine Theaterstücke auch sehr, sehr alltägliche, hochdramatische Konflikte thematisierte, die in sonstigen philosophischen Diskussionen in Deutschland eher sozusagen versteckt werden. Oder auch Deleuze schreibt über das Kino und Foucault schreibt über Sexualität. Ja. Das sind ja Themen, die bis heute deutschen Philosophen eher schwerfallen, ja, zu thematisieren. Also das war eine Nähe sozusagen zum menschlichen Leben. Die ist schon irgendwie auffällig, aber es funktioniert auch andersrum. Man will von den Philosophen auch was wissen. Man
wird gefragt. Sie sind öffentliche Gestalten, der Intellektuelle schlechthin, der Philosoph vielleicht in einem besonderen Maße, Schriftsteller auch. Und das ist wahr, dass von Philosophen erwartet man mindestens, dass sie dreidimensional sind, dass sie teilhaben an der Entwicklung des Wissens, die Philosophie, die Suche nach Wahrheit, dass sie in der Öffentlichkeit zu öffentlichen Fragen Stellung nehmen, dass sie politische Figuren sind und auch, sie haben auch eine pädagogische Funktion durch die besondere Situation, dass in Frankreich, wie du schon erwähntest, Philosophie Schulfach seit langem ist. Und zwar in einer zentralen Weise. Also das gibt es ja in Deutschland auch hier und da. Aber das ist auch diese, zum Beispiel das Abitur, nicht nur in Philosophie, aber auch in Philosophie, ist eine nationale Angelegenheit. Jedes Jahr gibt es einen bestimmten Schwerpunkt, bestimmte Autoren, bestimmte Themen und die ganze Nation interessiert sich dafür. Das schlägt sich in der Presse wieder, das schlägt sich in Rundfunksendungen wieder.
Und in den Buchläden liegen die Bücher aus. Wenn Platon Prüfungsstoff
ist. Es ist eine öffentliche Angelegenheit, in der Tat. Und das ist natürlich, da muss man das gesamte Umfeld sehen. Also dadurch, dass das Schulfach ist, gibt es natürlich Tausende von Philosophielehrer, die ausgebildet sind. Es gibt die entsprechenden Grandes Écoles, die Elite-Schulen, die man auch in Deutschland nicht vergleichbar hat, die École Normale Supérieure, die die Professoren ausbildet, wo die Professoren sind, die dann diese Lehrer wiederum ausbilden. Und ich meine, wenn man die bekannten Namen, die in Frankreich ja immer per Generation, so alle 20 Jahre, sich umbilden, sieht, das sind fast alles Absolventen der École Normale Supérieure. Das gilt nach dem Krieg für Sartre, für Merleau-Ponty, für Simone de Beauvoir, das gilt dann später für Foucault, für Derrida, für Deleuze, für Althusser und so weiter. Das lässt sich, also man kann so alle 20 Jahre gucken, bestimmte Generationen, die Absolventen der École Normale Supérieure sind, sind dann die mehr oder weniger bestimmten Intellektuellen. Und das ist auch eine Besonderheit. Und das führt auch dazu, dass dann die Medien in besonderer Weise involviert sind, dass zum Beispiel Alain Finkielkraut, der im Herbst hier war, jeden Sonnabend eine Stunde eine Sendung hat, wo er mit zwei Intellektuellen diskutiert, bestimmte aktuellen Themen auf philosophischer Weise. Dass eine Zeitschrift wie dieses Philosophie-Magazin hier, das erscheint jeden Monat und das behandelt auch Themen philosophisch, die natürlich mehr mit dem unmittelbaren Leben der Menschen zu tun haben. Es ist lebensnah. Also hier zum Beispiel habe ich die März-Nummer. Hauptthema: Kann man sein Begehren, seine Wünsche wählen? Also das beliebte Thema der Willensfreiheit, der Freiheit hier angewandt auf die eigenen Wünsche, auf das Begehren. Oder hier kann man ehrlich sein und Erfolg haben. Also doch, ich glaube, deutsche Philosophen würden da eher zurückschrecken, um sowas zu behandeln.
Ja. Also das zeigt, was
es gibt zwar inzwischen solche Philosophie-Magazine auch hier,
ja,
aber der Hintergrund ist ein anderer.
Ja. Und es gibt natürlich auch die Schattenseite, vielleicht auch noch die zu erwähnen. Mhm. Also es gibt heftige Debatten in letzter Zeit um Michel Onfray, ein Philosoph mit einer riesen Massenwirkung. Es gab in der vorletzten Nummer von Le Point auch eine Zeitschrift mit hoher Auflage, vergleichbar, weiß ich, mit Stern oder Spiegel, ein Radikalverriss von Onfray, eine Kritik sowohl seiner politischen Auffassung wie seiner philosophischen. Aber der hat in Caen eine sogenannte Sommeruniversität gegründet, wo er Tag für Tag Vorlesungen hielt. Das war für ihn eine Geschichte gegen Philosophie. Und das wurde im Rundfunk übertragen. Tag für Tag konnte man auf France Culture Philosophie-Vorlesungen von Onfray hören. Und das denke ich auch nicht. Da gibt es nichts Vergleichbares. Ähnlich ist es bei Bernard-Henri Lévy und seiner Wirkung. Also das sind...
Ja. Also es gibt gerade die Vorlesungen, gut, in Deutschland gibt es Klaus Heinrich, dessen Vorlesungen wurden auch gefilmt, das ist ein Religionsphilosoph gewesen, aber das hat nicht dieselbe Wirkung wie beispielsweise die Filmaufnahmen von Deleuze oder so etwas. Ja. Also auch mit den Medien sind die Leute einfach unkomplizierter. Ja. Ich wollte übrigens sagen, apropos Medien und unkompliziert, wir geben das Mikrofon jetzt gleich auch gerne ins Publikum, wenn jemand eine Frage hat. Ich würde nochmal anschließend gerade an das zuletzt gesagt, wer sind denn heute, wenn du heute gefragt wirst, was ist französisches Denken heute? Was kann man da sagen? Ich meine, das ist eine sehr große Frage, das weiß ich schon.
Das ist eine sehr große Frage und zunächst ist sie auch deshalb schwer zu beantworten, weil im Unterschied zu den ersten Nachkriegsgenerationen, also im Unterschied zu Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoir und so weiter, der Existenzialismus als die vorherrschende Modeströmung bis zum Beginn der 60er Jahre und dann der Strukturalismus, verbunden mit Foucault, Althusser und anderen, das heute nicht mehr so ist. Es gibt keine vorherrschende Schule mehr, es gibt kein Zentrum mehr, es gibt kein kein dominierendes Denken, sondern mit dem Begriff wird das beschrieben, das Eklatement. Das heißt, es ist ein bisschen in alle Richtungen zerborsten. Es gibt eine Vielfalt von philosophischen Herangehensweisen und Untersuchungen. Und es ist dann schwer zu sagen, was ist heute das französische Denken. Und es gibt auch neue Besonderheiten, zum Beispiel, dass heute, und das hat auch was mit der Globalisierung und veränderten Umständen zu tun, heute eher jemand in Frankreich sich durchsetzt als Philosoph, nachdem er durch die USA durchgegangen ist. Auch das war in der Nachkriegsphilosophie nicht. Denn in den USA ist es natürlich ein riesen philosophischer Markt. Es gibt da tausende Universitäten und man hat ein großes Interesse für die Continental Philosophy und French Theory, die sich dort entwickelt. Und so kommt es, dass französische Philosophen oft in die USA eingeladen werden als Gastdozenten, um den Studenten eine Handhabe zu geben, wer ihre Bücher übersetzt. Sie haben eine Massenwirkung und über diese Massenwirkung kehrt eine Wirkung nach Frankreich zurück. Und das ist zum Beispiel ein neues Phänomen.
Also das, wir reden vom französischen Denken, aber tatsächlich ist das Phänomen globaler.
Ja.
Genau. Gibt es denn eine Frage aus dem Publikum? Möchte jemand etwas wissen? Da. Wir nehmen das auf, deswegen.
Oh, das wusste ich gar nicht. Stottern, ja. Also ich bin jetzt wirklich sehr verblüfft, wie viel neue Informationen innerhalb kürzester Zeit auf mich eingestürmt sind. Das muss jetzt erstmal nichts Positives für mich bedeuten, aber trotzdem, dass ich es nicht vorher gewusst habe, meine ich. Jetzt die Frage, obwohl ja Frankreich ein Staat ist und ein Land ist innerhalb der EU, das ja, wo die deutsch-französische Freundschaft immer betont wird, vermisse ich solche Informationen in unseren Medien. Haben Sie den Einfluss darauf, dass die Verbundenheit auch auf dieser Ebene, dieser Informationsebene, gesteigert werden könnte?
Sehr bescheiden. Also ich versuche zum Beispiel, aber das ist wirklich sehr bescheiden, mit der Sartre-Gesellschaft, die nicht sehr viele Mitglieder hat. Wir versuchen, Veranstaltungen zu machen, auch ab und zu irgendwelche Tagungen, auch etwas zu veröffentlichen, aber das bleibt natürlich in einem kleinen Rahmen. Jetzt im Moment wüsste ich nicht mehr dazu zu sagen.
Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass Sie dann Camus auch übersetzt haben. Inwieweit spiegelt sich für Sie im französischen Denken auch dieser vielleicht Antagonismus, der sich dann zwischen Sartre und Camus entwickelt hat? Inwieweit oder warum haben Sie sich zum Beispiel viel mehr an Sartre hingezogen gefühlt und weniger an Camus?
Ja, ich schätze Camus als Schriftsteller sehr. Er ist ein großartiger Autor. Zum Beispiel Der Fremde, finde ich, ist ein großartiges Buch, was sich nicht hinter dem Ekel oder andere verstecken muss. Als Philosoph allerdings ist Camus nun wirklich verglichen mit Sartre etwas schwächer, sagen wir mal so. Und es gab natürlich die politische Differenz, die zu ihrem sehr Streit führte. Ich weiß nicht, darauf spielen Sie an. Mit vielen Missverständnissen, glaube ich. Denn es ging unter anderem um die Existenz der sowjetischen Lager, des Gulags. Und die hat Sartre auch nicht bestritten und die Leute um ihn. Und der Streit begann mit der Veröffentlichung von Der Mensch in der Revolte. Das sollte in den Temps modernes, die Zeitschrift, die 45 von Sartre mitgegründet und herausgegeben wurde, besprochen werden. Und alle im Redaktionskomitee fanden das philosophisch furchtbar schwach. Aber keiner wagte es, zu sehr Camus zu brüskieren. Und man bat dann Francis Chanson, die Kritik zu schreiben. Und die fiel etwas grob aus. Und Camus war beleidigt und schrieb dann einen Brief an Sartre, Monsieur le Directeur, worüber Sartre wieder beleidigt war, dass sein alter Freund ihn so anredet und so weiter. Also darüber gibt es ganze Bücher über diese Geschichte. Aber wie gesagt, Mir ist das auch aufgefallen beim Sisyphus-Mythos. Ich habe die Zitate alle überprüft, worauf sich Camus bezieht. Und ich muss leider sagen, es ist fast alles irgendwo aus zweiter Hand, was das Philosophische betrifft.
Mag die Technik nicht so. Meine Frage, überschauen Sie, wie die Flüchtlingsdebatte, die ja in Deutschland gerade so aktuell geführt wird, im philosophischen Diskurs in Frankreich gegenwärtig debattiert wird?
Nein, ich überschaue sie nicht. Sie spielt natürlich eine große Rolle, aber das wäre jetzt anmaßend zu sagen, dass ich sie überschaue. Und ich sehe auch nicht, wie innerhalb der Philosophen da irgendwelche Fronten in Verbindung damit entstehen. Es gibt kaum, glaube ich, Philosophen wirklich, die man als solchen nennen kann, die ein rechtes oder rechtsextremes Denken, ein fremdenfeindliches vertreten. Zum Beispiel, also wenn ich von Le Point sprach und die Auseinandersetzung mit Onfray, da spielte seine Haltung zum Islamismus eine große Rolle. Und Onfray wurde vorgeworfen, und wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, dass er so die Haltung einnahm, naja, also es ist Unsinn, Daesh zu bombardieren. Daesh ist der arabische Begriff für den islamischen Staat, der in Frankreich der übliche ist. Das ist Quatsch. Lass die dort im Irak und so weiter ihren Staat bilden und sie in Ruhe, und wir bombardieren sie nicht, dann lassen sie uns in Ruhe. Und das hat natürlich heftige Polemik ausgerufen. Also so indirekter Weise. Aber natürlich gibt es heftige Auseinandersetzungen, zum Beispiel um eine französische Besonderheit, die Laizität, die natürlich sehr damit verbunden ist. Das Problem der strikten Trennung von Staat und Kirchen und Religion etwas ist, was umkämpft ist und natürlich verbunden auch mit der Flüchtlingsfrage diskutiert wird.
Und der Ausnahmezustand, wird der diskutiert?
Ja, natürlich der Ausnahmezustand auch, denn viele sind natürlich der Ansicht, okay, das mag eine momentane Notwendigkeit sein. Man muss natürlich die Zivilgesellschaft, den Staat verteidigen. Aber die Gefahr, das zu perpetuieren, führt dazu, dass dann die Demokratie selbst gefährdet wird. Dass also der Anlass und der Vorwand, die Demokratie zu schützen, wenn man das nicht begrenzt, selbst zur Zerstörung der Demokratie führen kann. Also das ist zum Beispiel ein Thema.
Eine sehr bescheidene Frage. Wie sieht es eigentlich mit der Sartre-Edition aus bei Rowohl? Es gibt doch noch einiges an Textmaterial, das bisher überhaupt nicht übersetzt worden ist. Also zum Beispiel natürlich der zweite Band der Kritik der dialektischen Vernunft. Das ist eine bescheidene Frage und eine bisschen weitergehende. Gibt es irgendeine Art von Verhältnis oder zumindest in der Diskussion in Frankreich zwischen Sartre und Ulebeck?
Ja, zur ersten Frage, da legen Sie den Finger in eine Wunde, die ich auch als schmerzhaft empfinde. Ich habe bis 2005 habe ich die Entwürfe für eine Moralphilosophie übersetzt und das war die letzte Übersetzung eines Sartre-Textes, und es bleiben in der Tat eine ganze Reihe Texte, unter anderem der zweite Band der Kritik der dialektischen Vernunft und Jugendschriften und verschiedene Aufsätze und so weiter. Die sind alle nicht übersetzt, aber leider ist es so, dass die merkantilen oder kommerziellen Überlegungen die Überhand gewonnen haben und Rowohl das Wagnis nicht auf sich nimmt, Bücher rauszubringen, wo die Auflage nicht eine bestimmte Höhe garantiert oder der Absatz besser. Und dadurch ist da nichts erstmal. Ich habe mich bemüht, aber vergeblich, und ich weiß, es ist traurig. Aber ich denke, es ist einfach kommerzielle Interessen, die da dominieren. Was ich besonders traurig finde, denn Sartre mit seinem Riesenerfolg hat dem Verlag in den Nachkriegsjahren und lange danach Riesenauflagen beschert und viel Einnahmen. Und es wäre eigentlich, man könnte erwarten, dass der Ehrgeiz darin bestünde, eine wirklich vollständige Ausgabe zu bringen. Und auch das ist vielleicht ein Unterschied. In Frankreich gibt es viele Philosophen auch der Vergangenheit, wo es ernste Arbeit gibt, kritische Gesamtausgaben zu machen. Und das ist, glaube ich, auch in Deutschland weniger. Ob das Bergson ist oder andere. Nee. Ah, die zweite Frage, Welbeck und Sartre. Ich glaube, da gibt es, also ich habe einen Aufsatz geschrieben, wo ich vergleiche die Extension du Domaine de la Lutte, also die Ausdehnung des Kampfgebiets mit dem Ekel, und ich fand das sehr interessante Parallelen, aber ich denke, Welbeck bezieht sich jetzt nicht bewusst und ausdrücklich auf Sartre. Man findet in seinem Werk ab und zu Andeutungen, aber ich denke, das sind... Ja, ich kann das jetzt nicht reproduzieren und ins Einzelne gehen, aber es ist an Gesellschaftskritik, an Metaphorik und so weiter kann man viele Parallelen sehen.
Noch eine Frage bitte. Wie schätzen Sie die Rolle und die Funktion der Akademie Française hinsichtlich der Pflege der französischen Sprache ein? Wie kann man das auf deutsche Verhältnisse spiegeln?
Ja, ich glaube, auch da ist wieder eine Besonderheit genannt. Die Académie Française ist sehr verbunden natürlich mit dem französischen Zentralismus, und eine Institution in diesem Sinne, die sprachregelnd ist seit mehreren Jahrhunderten, das hat man in Deutschland nicht, so viel ich weiß. Und die Académie Française ist immer noch eine Institution mit großem Gewicht, obwohl natürlich auch diese regelnde Funktion umstritten ist, zum Beispiel wenn es Orthographiereform oder ähnliches geht. Aber immerhin sind ihre Vorgaben immer noch verbindlich, zum Beispiel für die französische Verwaltung und Schulsystem.
Aber ich meine, ich würde mich jetzt wundern, wenn die neue Schöpfung, die Sartre nun haufenweise in die Sprache eingeführt hat, häufig in Anlehnung an deutsche Begriffe wie das An sich und das Für sich und das die Realität humain mit einem Bindestrich dazwischen, das hat es sicher nicht in irgendein normierendes Lexikon geschafft. Also in Frankreich gibt es diese sozusagen Autorität, ja, aber die Franzosen sind eigentlich auch die Ersten, die Autoritäten missachten.
Ja, ja. Und natürlich ist Sartre gar nicht mal dabei derjenige, der am meisten Neuschöpfung macht. Also Derrida übertrifft ihn, glaube ich, bei Weitem, was Neologismen betrifft und so weiter. Da ist natürlich auch von Seiten bestimmter Philosophen und Intellektuellen eine große Kreativität, die für die Übersetzung nicht so einfach ist. Und vielleicht noch, weil wir davon sprechen, noch ein Wort. Es war am Anfang die Frage nach der französischen Philosophie. Das müsste man präzisieren. Erstmal müsste man sagen, was ist französische Philosophie? Das wäre Philosophie in französischer Sprache. Und das ist damit schon nicht mehr auf Frankreich beschränkt. Also Sartre zum Beispiel, die Sartre-Forschung heute, haben eher ihren Schwerpunkt, soweit das in französischer Sprache stattfindet, in Belgien und nicht in Frankreich. Die produktivsten jungen Sartre-Forscher findet man heute in Brüssel und nicht in Paris. Und französische Philosophie, auch diese nationalen Trennung. Philosophie lebt so sehr von Übersetzung, von Transfers und so weiter. Du nanntest Husserl und Heidegger. Das bezieht sich ja nicht nur auf Sartre. Es gibt die ganze Nachkriegsgeneration. Im Grunde sagt man, Frank ist sehr geprägt von den drei großen Hs, den deutschen Hegel, Husserl, Heidegger, und das kann man bei vielen zeigen. Derrida ist genauso von Heidegger und in anderer Weise geprägt, oder Foucault oder Lacan von Heidegger. Und Husserl natürlich, die ganze Strömung der Phänomenologie, die mit dem Existenzialismus eng verbunden ist und dem Nachkriegsdings. Also das, und bestimmte Übersetzungen sind dann auch Ereignisse, die wichtig wären, die philosophisches Denken in eine andere Richtung bringen oder anregen. Zum Beispiel die Übersetzung zu einem bestimmten Moment der Werke von Walter Benjamin in Frankreich war ein Ereignis, auch von Adorno. Lange Zeit waren sie unbekannt, dann wird übersetzt und dann spielt das eine große Rolle.
Da möchte ich gerne mit einer Frage anschließen, und zwar diese Frage nach dem strukturellen Unterschied zwischen dem deutschen Denken und französischem Denken ist ja sicherlich auch eines zwischen dem Denken in der Stadt, dem urbanen, metropolistischen Denken aus Paris und dem ländlichen Denken aus der Provinz. Und da ist die Frage vielleicht nach dem provinziellsten aller Philosophen, nach Heidegger, naheliegend. Mich würde besonders interessieren, wie stellt sich dieses Dreieck denn aus der DDR-Perspektive dar? Also Heidegger, Sartre sind ja beides, glaube ich, keine sehr prominent in der DDR vertretenen Philosophen gewesen. Und wie ist dieses Dreieck aus Ihrer Perspektive?
Das ist das dritte.
Heidegger, Sartre, ja. Und die DDR. Also.
Ach, die DDR. Ich denke, Heidegger in irgendeiner Weise offiziell war in der DDR unbekannt. Und die Rezeption, gut, ich habe...
Ich kann vielleicht auch eine Anekdote dazu am besten bieten, als Hans-Georg Gadamer hier war, ich glaube, das war 93 oder 97, er war zweimal hier, da wurde ihm die Frage gestellt, wie er denn die Bedeutung von Heidegger einschätzt. Und dann sagte er, die Bedeutung von Heidegger kann man nicht groß genug einschätzen. Er ist der bedeutendste Philosoph des 20. Jahrhunderts, das wollen nur nicht alle wahrhaben. Und in Frankreich ist das tatsächlich so, dass die direkte oder indirekte Wirkung von Heidegger sehr groß ist. Die allererste Übersetzung war 1938 von Henri Corbin. Und das ist eine Übersetzung, die könnte man auch sehr stark kritisieren, aber die hat gewirkt. Und danach ist die Wirkung eigentlich gar nicht mehr weggegangen. Auch Heidegger hat ja ganz viele Seminare in Frankreich besucht. Also es wurden dort auch Veranstaltungen, weit mehr vielleicht sogar als in Deutschland, jedenfalls in der unmittelbaren Nachkriegszeit, veranstaltet. Und das letzte anekdotische, das gibt jetzt alles keinen Beweis, das sind nur so Hinweise, ist, dass ich selber auch mal Heidegger auf Französisch gelesen habe. Das liest sich total toll, viel besser als auf Deutsch. Also das liest sich wie ein Phänomenologe. Ja? Also dieses Beschreibende, dieses den Dingen zugewandte Sprechen, das kommt weniger verschroben daher auf Französisch. Manchmal ist das auch ein guter Trick.
Ja, damit ist das Urbane und Ländliche, gut, natürlich, Heidegger in seinem Freiburg und in seinem, auf seinen Holzwegen ist was anderes als die, Sie haben schon recht, die französischen Philosophen sind vor allem in den Großstädten, aber da ist Heidegger doch auch eine Ausnahme, ne, im Deutschen. Ne?
Ja, ein weites Feld.
Ja, ist ein weites Feld und... Und dieses Bemühen, aus Alltagsbegriffen philosophische zu machen, ist ja auch nicht von Heidegger erfunden. Ja. Das macht ja Hegel auch, ne?
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, also einer der prominentesten Begriffe, den Heidegger in die Philosophie nicht eingeführt hat, aber den er da bedacht hat, ist der Begriff des Daseins. Ja. Ja. Und wie wurde der nochmal übersetzt?
Verschieden. Entweder être là oder Existence. Meistens Existenz. Sie kennen ja die Definition von Dasein. Ne? Das Dasein ist das Sein, dem es in seinem Sein um sein Sein geht. Und das kann man natürlich französisch nicht genau so übersetzen. Denn das Interessante, dem es in seinem Sein um sein Sein geht, dieses Es geht ihm um, das ist in Französisch übersetzt von le Dasein, c'est l'être pour lequel il est question dans son être de son être. Donc il est question de. Nicht? Es steht in Frage. Und damit kommt schon ein anderer Sinn hinein.
Was ja sich dann auch darin spiegelt, dass wenn man Sartre dann ins Deutsche überträgt, man auf keinen Fall in die Sprache der Autoren zurückfallen darf, die er selber ja sich anverwandelt
das
hat.
Das ist sehr wichtig, ja.
Und das macht es dann auch jetzt philosophiehistorisch interessant. Das bedeutet ja, dass man auch philosophieren eigentlich immer in einer Sprache tut. Und das auch letztlich nicht übersetzt werden kann. Ne? Es gibt dieses Werk von Barbara Cassin, dieses Lexikon der unübersetzbaren Begriffe. Das ist unter einem anderen Titel erschienen, ich habe den jetzt vergessen, aber es ist ein dickes Werk, wo zentrale Begriffe der Philosophie, und zwar aus der ganzen Welt, erörtert werden in ihrer Unübersetzbarkeit. Ja? Sie werden so weit erläutert, dass man sehen kann, das kann man so nicht übersetzen.
Ja, was übrigens umstritten ist. Es gibt natürlich auch Philologen, die der Ansicht sind, man kann prinzipiell alles übersetzen. Man muss dann nur die entsprechenden Umwege und Schwierigkeiten und so weiter.
Es gibt starke Grenzen. Also wie will man Raison übersetzen? Auf Deutsch muss man sich entscheiden. Ja. Entweder man sagt Vernunft oder man sagt Grund.
Ja.
Und leider muss man das eine oder das andere sagen. Die Franzosen haben einfach nur Raison gesagt.
Ja, klar.
Ja. Ich halt hätte noch mal eine eher biografistische oder historische Frage. Simone de Beauvoir, du hast es ja vorhin erwähnt, ich glaube, das war doch auch sehr entscheidend, dass sie an seiner Seite war oder dass sie irgendwie mit ihm gelebt hat für die Rezeption von Sartre. Sartre war doch auch eine sozusagen Figur, die irgendwie dem Bürgerlichen nicht so richtig heimisch war.
Ganz und gar nicht heimisch eigentlich, ja. Obwohl auch darüber lässt sich streiten. Aber wieso jetzt die Verbindung mit Simone de Beauvoir? Weil die beiden nicht geheiratet haben.
Ich wollte
und nicht,
nur fragen, ob
nicht
das deiner Meinung nach auch ein Attraktionspunkt an Sartre war.
Wahrscheinlich, ja. Das kommt drauf an, für wen. Also für, klar.
Ja, es ist ja so, dass man jetzt die Philosophen ja nicht nur aus sich selber herausliest, sondern wegen ihrer rhetorischen Gestalt, ihrem Platz in der Gesellschaft.
Ja, und das war über Simone de Beauvoir. Natürlich hat das Sartre auch einen Einfluss auf die feministische Bewegung. Denn Simone de Beauvoir verdankt ihm viele Gedanken. Aber andersrum war für Simone de Beauvoir auch für Sartre wichtig als seine erste und wichtigste Kritikerin. Und sie ist wahrscheinlich auch auf manchen Gebieten weitergegangen als Sartre und war wichtig aus, zum Beispiel ethische Fragen.
Ich denke, wir machen hier den Schlusspunkt unseres Podiumsgesprächs. Wir rennen nicht weg, wir sind auch hier noch weiterhin da und man kann sich mit uns und insbesondere mit Vincent von Wroblewski sich unterhalten. Vincent von Wroblewski, dem wir für sein Kommen danken.